Liebe Brüder und Schwestern, der Predigttext für diesen heutigen ersten Sonntag nach dem Erscheinungsfest ist abermals einem Apostelbrief entnommen. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, das sind zwei Briefe. Unser Predigttext ist aus dem ersten Brief im ersten Kapitel. Und solche Texte haben es oft in sich. Sie kommen ein wenig abstrakt oft daher, wirken auf Anhieb vielleicht fern von dem, was unseren Alltag prägt, sind mitunter schwer verständlich, behandeln komplexe Themen. Und umso wichtiger ist es, wenn uns ein solcher Text aufgegeben ist, dass wir uns damit ausführlich auseinandersetzen, um auf dieser Grundlage dann zu überlegen, was er uns sagen könnte. Dabei habe ich heute mit Ihnen ein Experiment vor, dass wir uns nämlich diesem Text mit zwei verschiedenen Übersetzungen näher annähern. Der auf dem Abkünzettel stehende Text, die Luther-Übersetzung, die Revision 2017, die neueste Version der Lutherbibel, ist eine dieser beiden Übersetzungen und eine andere, die steht nicht abgedruckt, ist der Basisbibel entnommen. Vielleicht kennen Sie die, wir arbeiten auch in der Konfirmandenarbeit damit, eine sehr leicht zugängliche und doch auch sehr präzise Übersetzung. Und in beiden Versionen soll der Predigttext erklingen. Zunächst nach Luther. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligkeit und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Nun der gleiche Text in der anderen Übersetzung nach der Basisbibel. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt, gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht: Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Ob nun in der einen oder in der anderen Übersetzung, Paulus beginnt nicht gerade schmeichelhaft. Schaut euch doch selbst einmal an, die Tollsten der Tollen seid ihr wahrlich nicht. Könnte man seine Eingangsbotschaft mit anderen Worten wiedergeben. Und damit nennt der Apostel eine entscheidende Eigenschaft der Christenheit beim Namen. Die Christen sind nicht eine Ansammlung von besonderen Intellektuellen oder Überfliegern, von Reichen und Schönen, von Begehrten und Beliebten, von Bewunderten und Hofierten, von Erfolgreichen, von Gewinnertypen und was man noch alles an elitären Eigenschaften hinzufügen könnte. Vielmehr trafen sich schon in der Urgemeinde in Korinth und an anderen Orten Sklaven und ihre Herren als vollwertige Mitglieder. Auch Geschlechtsunterschiede spielten innerhalb der Gemeinde nicht annähernd die gleiche Rolle wie in der Gesellschaft außerhalb. Da würden wir uns vielleicht im Rückblick noch manches mehr an Emanzipation wünschen, aber verglichen mit der Umwelt war das revolutionär, wie in der Gemeinde soziale Grenzen überwunden wurden. Und das fiel natürlich auf. Das war unerhört in dieser Zeit. Gott stellt sich seine Gemeinde also offenbar ganz anders zusammen, als Menschen es täten. Und es ist bei Ihnen noch ein bisschen länger als bei mir her, aber vielleicht erinnern Sie sich noch an den Sportunterricht und dass da Mannschaften gewählt werden konnten. Frau Blank lacht, sie weiß, wovon ich spreche. Und man lässt dann die Schüler auswählen, wen sie denn bei sich haben wollen. Und da spielen natürlich dann auch Freundschaften eine Rolle und der Nebensitzer. Und man muss das alles irgendwie berücksichtigen, wenn man da wählen soll. Und zugleich ist doch immer wieder sehr deutlich erkennbar, wie man natürlicherweise an den Leistungsstarken interessiert ist. Man will die Besten bei sich im Team haben, nicht irgendwen. Wenn man befreundet ist, okay, dann mögen sich vielleicht die Kriterien ein bisschen verschieben. Aber natürlich will man die Gewinner bei sich haben, die, mit denen man dieses Spiel, Basketball, Fußball, was es sei, gewinnen kann. Und je länger dann so eine Wahl vonstatten geht, sind die Besten schnell weg und bleiben andere übrig. Und am Ende, da wird es oft bitter, denn da kommt man quasi zur Resterampe, zu denen, die keiner haben will. Diese ein oder zwei, die da noch zur Verfügung stehen, vielleicht auch drei oder vier, die schenkt man dann gerne auch mal der anderen Mannschaft. Den könnt ihr haben, auf den verzichten wir, ganz großzügig geriert man sich dann vielleicht und denkt sich insgeheim, das schwächt ja eher die andere Mannschaft, wenn sie den kriegen, also besser, wenn die ihn haben. Und eine solche Situation kann dann für alle Beteiligten herausfordernd sein, für Schüler genauso wie für die Lehrkräfte. Wie Paulus nun zeigt in seinem Brief an die Korinther, macht Gott es gerade nicht so. Sein Team besteht nicht aus den Besten, den Vornehmsten, den Leistungsstärksten, aus denen, zu denen alle aufschauen, sondern seine Gemeinde, sein Team ist ganz bunt gemischt. Da gibt es schon auch Leistungsstarke in den Augen der Welt, aber eben auch viele andere. Und es kann sogar so sein, im konkreten Fall, dass da nur Schwache zusammengewürfelt sind. Leute, die man für potenzielle Totalausfälle hält. Und deswegen steht es bis heute jeder Gemeinde gut an, das im Blick zu haben, dass es bei Gott und bei seinen Leuten anders ist. Wenn wir es auf unsere Zeit anwenden, dann könnte man vielleicht sagen, dass in der Gemeinde der Obdachlose genauso zu Hause sein kann wie der Villenbesitzer, die Bürgermeisterin im Ruhestand genauso wie das Kind aus einer Langzeitarbeitslosen oder einer Migrantenfamilie. Im Vers 28 unseres Predigttextes erklärt Paulus, wie stark dieses Handeln Gottes, dass er bis heute einer so bunten Mischung Anteil gibt an seinem Reich, Wirkung zeigt. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Für Gott ist es also Programm, die Schwachen zu stärken, die auszuwählen, die als Nichtse gelten, die keiner haben will. Indem der Heilige Gott, 2 Wochen ist es gerade mal her, dass wir das gefeiert haben, selbst Mensch geworden ist, im Windelwicht in der Krippe, zeigt er bereits am Anfang der Mission Jesu, wie er die Dinge auf den Kopf stellt und völlig vorbei handelt an dem, was Menschen erwarten mögen. Das ist bei Gott Programm. Das kommt immer wieder vor und ist immer wieder zu greifen. Paulus schreibt dann später, nur 3 Verse vor dem Beginn unseres Predigttextes steht das, dass das Evangelium, das Wort vom Kreuz, für Hörer eine Torheit sein kann. Also eine Dummheit, ein Affront, eine Beleidigung des eigenen Verstandes oder wie man es noch nennen will. Oder ein Ärgernis. Dieses Wort vom Kreuz, eine Torheit und ein Ärgernis. Wer sich allerdings nicht an Jesus ärgert, wie der dem zweifelnden Johannes, dem Täufer, im Gefängnis ausrichten lässt, der wird selig. Und das schenkt Gott den Reichen ebenso wie den Armen, den Superschlauen genauso wie denen, die nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sein mögen, den Hochangesehenen genauso wie den Verachteten. Aus all diesen Gruppen bildet er sich seine Gemeinde, bildet er sich seine Kirche. Und das ist enorm tröstlich. Denn ganz gleich, wo sich jeder von uns einordnet, wo Sie sich einsortieren bei diesen aufgerufenen Gruppen oder bei anderen, von denen ich nicht gesprochen habe, bei Gott sind Sie nicht unter den Aussortierten, wie ein schlechter Spieler bei Mannschaftswählen, den keiner haben will, sondern Gott sieht den individuellen Wert eines jeden Menschen, auch ihren. Und er sieht das in einer Weise, wie nur er selbst das kann. Mehr als wir selbst uns kennen, kennt Gott uns und unseren Wert noch viel genauer, als wir ihn kennen oder als Menschen, die uns noch so zugeneigt sein mögen, es erkennen können. Aus allen, aus denen Gott seine Kinder macht, formt er sich die Kirche. Auf Griechisch kann man das greifen in dem Wort Kyriakon. Das kann man übersetzen mit die, die zum Herrn gehören, dem Kyrios, der Herr. Und daher kommt unser Begriff der Kirche. Bei Christen ist es ja genauso. Auch da kommt der Name vom Herrn Christus. Und deswegen ist es sowohl auf individueller wie auch auf der Gemeinschaftsebene in der Mehrzahl so, dass der Name Programm ist. Der einzelne Christ bildet mit den Glaubensgeschwistern zusammen die Kirche und letztlich begegnet beides angemessen nur in Plural, sowohl das Wort Christ als auch die Kirche, die an sich ja ein Pluralbegriff ist, wenn man so will. Deswegen heißt es ja auch aus tiefem Grund Vater unser im Himmel. Das nimmt nichts davon, dass Gott unser Vater auch im einzelnen Sinne ist, mein Vater und dein Vater. Aber er ist eben unser Vater und wird deswegen völlig zutreffend und zu Recht in dieser Gemeinschaftsform angerufen, wie Jesus es selbst gelehrt hat. Die Gemeinschaft der Christen, die die Kirche bilden, sie besteht aus lauter geheiligten und gesegneten Ebenbildern Gottes. Aber heilig heißt nicht, dass sie moralisch besonders vorbildlich sind oder bewundert für ihre Lebensführung. Das ist keine Ansammlung von Mitgliedern der Elite, sondern weil Gott sie durch sein Heilswerk in Christus heiligt, sind die, die zur Kirche gehören, Heilige. Und in der Bibel immer wieder so angesprochen in den Briefen, die Heiligen in Korinth und anderswo. Das ist das große Geheimnis des Glaubens, dass ich auf mich allein gestellt vor Gott ganz und gar verloren bin, mit Gott im Clinch lebe, keine Chance auf Gemeinschaft mit ihm hätte, dem heiligen Gott, Schöpfer des Himmels und der Erden. Aber wenn er mir Anteil gibt, wenn er die Voraussetzung dafür schafft, dann können wir Gemeinschaft haben, der heilige Gott und ich, der geheiligte Sünder. So heißt es im berühmten Johannesprolog, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott beschenkt Menschen, ganz unabhängig von dem, was sie mitbringen, mit allem, was sie brauchen, um seine Kinder zu werden und zu sein. Gott hat uns überreich beschenkt und das kommt in der Taufe als Sakrament verdichtet zum Ausdruck. Und die immer wieder diskutierte Taufe von Kindern, von Säuglingen, hat hier eine ganz große Stärke, dass darin das bedingungslose Beschenktwerden zum Ausdruck kommt und so greifbar wird wie wohl sonst nicht, dass wir eben selbst als Menschen nichts beitragen können zu unserem Heil, keine eigene Leistung, keinen Minischritt. Vielleicht kennen Sie ein solches Bild, das hier und da begegnen mag, dass Gott ganz viele Schritte auf uns zugeht, aber den einen letzten, den müssen wir noch selbst gehen. Das geht an dem vorbei, was Martin Luther, was die Reformatoren in der Bibel erkannt, gefunden und neu zur Geltung gebracht haben. Denn wir Menschen, wir können nichts zum Heil beitragen. Wir können nichts selbst leisten. Eben darum geht es am Ende des Predigttextes, dass Gott uns Menschen unfassbar reich beschenkt und wir daher keinen Grund haben, stolz zu sein auf unsere Leistung, auf unser Können, auf unser Gotteskind sein. Denn es ist alles Gnade. Es ist alles geschenkt, ohne mein Verdienst und Würdigkeit, wie es im Katechismus heißt. Vielleicht haben Sie das noch auswendig gelernt. Und so kann Paulus schreiben, deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Zugespitzt kann man daher sagen, wenn jemand meint, sich vor Gott auf die Schulter klopfen zu können, weil Gott ja so zufrieden mit ihm sein kann, der hat etwas Wesentliches nicht verstanden. Denn vor Gott können wir im Grunde nur erschrecken über unsere eigene Unvollkommenheit, die uns von Gott trennt, und zugleich dankbar staunen über alles, was er uns schenkt und uns dadurch vollkommen heilig und untadelig macht. Deswegen ist die dem einzelnen Christen und der christlichen Gemeinde insgesamt angemessene Haltung eben nicht Stolz, sondern Dankbarkeit. Wilhelm Busch, der Essener Jugendpfarrer, hat von vielem erzählt, unter anderem von einem alten Schwaben, der in seinem Glauben vielen ein Vorbild war, bewundert wurde, zu ihm blickte man auf. Und gefragt nach seiner Strategie, nach seinem Vorgehen, seinem Weg in der Heiligung, wie er es denn geschafft hat, so ein frommer Mann zu werden, hat er geantwortet, ich habe nur widerstrebt. Ich habe nur widerstrebt, Widerstand geleistet, wie man es versuchen würde, aus dem Schwäbischen ins Schriftdeutsche zu übersetzen. Das scheint mir die persönliche Dialektform der allgemeinen Paulus-Aussage zu sein. Wir können uns als Christen für nichts auf die Schulter klopfen, sondern nur anerkennen, dass alles Gute von Gott kommt und unser eigenes Tun aus uns selbst heraus im Grunde nur ein Widerstreben sein kann. Denn alles, was gut und im Sinne Gottes ist, das tun wir durch und in ihm. Entsprechend ist das Lob Gottes die sinnvollste Beschäftigung und Betätigung des Geschöpfes, nicht das Eigenlob. Stolz auf eigenen Glauben, auf eigene Verdienste, auf eigene Heiligung ist ein Widerspruch in sich. Der wirklich fromme Mensch wird nur immer noch dankbarer gegenüber seinem Schöpfer und Erhalter. Oder mit dem Jeremia-Wort, das unseren Predigttext abrundet, gesprochen: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, dem Christus Jesus. Amen.